Seit dem 3. Oktober ist Sarah Mullally die neue Erzbischöfin von Canterbury. Und seit dem 16. Oktober ist die anglikanische Kirche gespalten. Wir werfen heute einen Blick in diese kirchenpolitische Lage des Anglikanismus.
Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Das haben vielleicht noch gar nicht alle mitbekommen bis jetzt. Auch ich habe ziemlich spät erst gemerkt, dass es eine neue Erzbischöfin von Canterbury gibt. Das ist ja etwas ganz Neues. Es ist ja die erste Frau, die dieses Amt innehat. Kannst du uns ein bisschen erzählen, oder mir ein bisschen erzählen, was ist eigentlich passiert?
Also genau, Sarah Mullally wurde am 3. Oktober eigentlich verkündet als neue Erzbischöfin von Canterbury. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt innehat.
Aber sie ist erst nominiert, oder?
Sie wird erst eingesetzt, genau. Im März oder April 2026.
Ja, okay.
Also es dauert tatsächlich noch einige Zeit. Ja. Und dieses Amt ist ja auch schon seit einem Jahr ungefähr vakant. Also Herbst letzten Jahres ist Justin Welby zurückgetreten von seinem Amt, weil es einige Schwierigkeiten und auch einige Schwierigkeiten gab. Und jetzt, eben nur einige Tage, 13 Tage später, wird ein Schreiben veröffentlicht von GAFCON, das ist die Global Anglican Future Conference, und die verkünden, wir wollen keine Gemeinschaft mehr haben mit diesem Sitz von Canterbury, sondern wir sind jetzt die neue, eigentlich anglikanische Gemeinschaft. Mhm. Also es ist eine Abspaltung. Mhm. Dazu wird zumindest aufgerufen. Mhm. Und Grund dafür ist ihrer Meinung nach die ablehnende Haltung gegenüber der biblischen Autorität. Sie sehen in dem, was die Church of England macht, nicht mehr etwas, was irgendwie in Treue ist mit der apostolischen Tradition oder mit dem, was in der Bibel grundgelegt ist. Und deshalb nehmen sie es quasi, sagen sie es ausdrücklich, wir nehmen es jetzt in die Hand, die Zukunft zu gestalten. Wir sind die Zukunft der anglikanischen Kirche.
Ja, die heißen GAFCON, Global Anglican Future Conference.
Genau.
Wer ist das? Sind das viele Leute? Sind das wenige Leute?
Die GAFCON ist eine Konferenz innerhalb der anglikanischen Kirche, die sich 2008 gegründet hat, damals in Jerusalem. Und zwar, weil sie damals schon festgestellt haben, es gibt einige Entwicklungen innerhalb der anglikanischen Kirche, die ein bisschen bedenklich sind oder wo man ein bisschen schauen muss, einfach die nicht ganz klar sind. So.
Ja.
Sind vor allem Sachen, haben vor allem zu tun mit der Ordination von Frauen, aber auch mit gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel und jetzt in jüngster Vergangenheit mit LGBTQ-Themen und sowas.
Mhm.
Und es ist nicht so, als wäre das irgendwie eine kleine Splittergruppe innerhalb der anglikanischen Kirche, sondern es ist tatsächlich, laut eigener Aussage, repräsentieren sie 80% oder sowas der anglikanischen Kirche. Die Zahlen sind nicht ganz klar, weil auch immer die Frage ist, wer gehört zur anglikanischen Kirche?
Ja.
Sind es einfach alle, die Kirchensteuern bezahlen zum Beispiel, oder sind es die Leute, die dann nur wirklich in die Kirche gehen oder teilhaben am kirchlichen Leben? Deswegen, manche schätzen auch eher auf 50, aber es ist ein großer Teil der Menschen, die sich zu dieser globalen anglikanischen Gemeinschaft zählen.
Mhm. Und eben, das sind ja Leute, die haben sich jetzt mehr oder weniger, es ist ja nicht wirklich eine Spaltung, sondern sie sagen ja, wir sind jetzt die treue anglikanische Kirche, und der Erzbischof von Canterbury und alle, die mit ihr oder mit diesem Amt in Kommunion, in Gemeinschaft stehen, die gehören eigentlich nicht mehr dazu. Also es ist eher so, dass sie die anderen ausschließen, als dass sie sagen, wir spalten uns.
Richtig.
Und aber nochmal, wer ist das? Sind das vor allem Kirchen in Afrika, in Asien oder?
Also der Vorsitzende dieser Konferenz und unter dessen Namen auch diese Verlautbarung veröffentlicht worden ist, er ist der Bischof von Ruanda.
Ja.
Und viele viele Bischöfe aus den umliegenden Nationen haben sich da auch sehr schnell angeschlossen. Also sind vor allem irgendwie Provinzen aus Afrika, aber auch aus Asien und auch in Amerika tatsächlich. Nordamerika gibt es da Provinzen, die sich dazuzählen.
Ja.
Unter dem Label konservativ lässt sich das natürlich etwas einordnen, auch wenn die Labels immer nur so weit helfen. Aber genau, sie stellen sich gegen eine Entwicklung in der anglikanischen Kirche, die ihrer Ansicht nach die Autorität der Schrift nicht mehr ernst nimmt.
Mhm.
Und zwar ausdrücklich in Bezug auf Sexualität und Ehe.
Ja, Ja, okay. Okay, und das ist ja schon länger so, das ist ja nicht erst jetzt mit der neuen Erzbischöfin, so eben, die wurden ja schon 2008 gegründet. Es gab ja schon lange so Friktionen oder einfach Spannungen innerhalb der globalen anglikanischen Kirche, auch als die ersten BischöfInnen eingesetzt wurden, war das ein Riesenproblem für sehr viele. Und Sarah Mullally wurde ja, war ja zuerst noch Bischof von London und jetzt wird sie Erzbischöfin. Und das, würdest du sagen, das hat dann wahrscheinlich wirklich jetzt zu diesem letzten Schritt geführt?
Ja, also es ist nicht ganz klar. Also ich würde nicht sagen, und auch der hier der Bischof von Ruanda sagt nicht, wir spalten uns oder wir wollen uns abspalten von der Kirche auf England, weil Sarah Mullally jetzt gewählt oder ernannt wurde, sondern das ist mehr ein Triggerpunkt gewesen eigentlich.
Ja.
Die Gründe sind theologischer Natur, ein bisschen kirchenpolitischer Natur natürlich auch, aber zum Beispiel auch innerhalb von GAVCON gibt es Provinzen und Teilkirchen, die Frauen als Priester und Bischöfe haben. Also es lässt sich nicht ganz einfach sagen, dass sie damit nicht einverstanden sind, dass jetzt die Erzbischöfin eine Frau ist, sondern es geht mehr um den ganzen Umgang mit Tradition und mit dem, was sie als Kern der biblischen Überlieferung betrachten.
Aber wenn Sie sagen, wir haben jetzt keine Gemeinschaft mehr mit Canterbury. Es klingt so ein bisschen wie, wenn irgendein Katholik in der Schweiz sagt, ich habe jetzt keine Gemeinschaft mehr mit dem Papst. Oder auch wenn es ein Großteil der Katholiken wäre. Es klingt fast unmöglich. Also, oder ist es ein bisschen anders?
Es ist auf jeden Fall anders, weil man kann den Erzbischof von Canterbury nicht einfach gleichsetzen mit dem Papst. Die anglikanische Gemeinschaft ist ganz anders strukturiert. Die katholische Kirche hat ja wirklich eine weltweite Hierarchie, die sehr klar geordnet ist einfach eigentlich auch. Und der Papst ist da eben dieser Jurisdiktionsprimat, sagt man. Er hat wirklich Macht quasi über das Ganze.
Ja.
In der anglikanischen Gemeinschaft, die ist viel loser miteinander verbunden. Man könnte vielleicht eher von einem Netzwerk sprechen, der anglikanischen Kirchen. Aber es gibt doch auch so Bestandteile davon, die diese Gemeinschaft gewährleisten sollen. Mhm. Und davon ist eben der Erzbischof von Canterbury einer.
Ja.
Dass er irgendwie schon eine gewisse Autorität hat. Man nennt es Primus und Inter Pares, also der Erste unter Gleichen. Das ist beim Papst ein bisschen anders. Er ist auch der Erste unter Gleichen, weil er auch Bischof ist, aber er hat nochmal eine andere Autorität.
Ja, okay, ja.
Ja.
Und doch ist es irgendwie ein lustiger, es hat was Lustiges, dass Leute sagen, wir schließen mehr oder weniger England aus. Mhm. Aber der Anglikanismus ist ja natürlich, kommt aus England, dort ist das ist das Zentrum eigentlich, oder war lange Zeit das Zentrum. Jetzt eben gibt es viel mehr Anglikaner, die nicht tatsächlich in Großbritannien sind.
Ich habe schon Memes gesehen, auch auf Instagram, die gesagt haben, mit diesem Schritt eigentlich endet das britische Empire. Diese ganzen, also was früher halt Kolonien waren, sich jetzt auch religiös gewissermaßen lossagen wollen von dieser Herrschaft der englischen Kirche.
Mhm. Ja. Und jetzt Sie selbst, also die neue Erzbischöfin, sie wird ja, in der anglikanischen Kirche ist es ja Usus, also es ist typisch, dass es so eine Abwechslung gibt, wer Erzbischof wird. Und da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Also einmal wird ein eher Low Church Evangelical, das sind eben Leute, die haben nicht eine wahnsinnig ausgeklügelte Liturgie, vielleicht sind eher, kann man sich vorstellen, eben eher evangelikal angehaucht. Das ist eine Fraktion. Dann gibt es die High Church, das sind diejenigen, die liturgisch sehr, sehr traditionell sind, könnte man sagen. Und dann gibt es noch eine liberale Fraktion.
Mhm.
Und jetzt ist tatsächlich ja so, die Liberalen sind dran. Mhm. Und sie, Mullally, gehört zu den Liberalen wahrscheinlich. Ja. Und das wurde ja auch berichtet, so im Sinne von, die neue Erzbischöfin von Canterbury ist pro-choice.
Mhm.
Ja. Was hast du da, wie würdest du es einschätzen?
Ihr wird da mehr in den Mund gelegt, als man wirklich sagen kann. Also ich habe auch Quellen gelesen, wo sie als moderat bis progressiv bezeichnet wird tatsächlich. Aber es stimmt, dass sie, und dieses Pro-Choice, das ist, hat sie wohl wirklich mal gesagt. Vor allem kommt es aber daher, dass sie maßgeblich daran beteiligt war, an der Entwicklung des Papers zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.
Okay.
Daran war sie maßgeblich beteiligt, ja, an der Ausarbeitung davon. Aber das heißt jetzt noch nicht, inwieweit, also das sagt noch nicht viel darüber aus, inwieweit sie jetzt auf dem Spektrum auf der einen oder auf der anderen Seite steht.
Ja.
Generell wird davon berichtet und gesagt, dass sie eigentlich eine sehr, sehr gute, eine große pastorale Sensibilität hat und gut auch Spannungen eigentlich aushalten kann.
Mhm.
Das Problem ist eben, sie ist jetzt noch gar nicht eingesetzt. Sie hat noch gar nicht wirklich etwas machen können.
Ja.
Deswegen, man kann eigentlich noch gar nicht bewerten, was für eine Art von Erzbischöfin sie sein wird.
Mhm.
Aber natürlich sieht man Tendenzen.
Ja. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe auch gelesen oder von Leuten gehört, die dachten, sie wäre jetzt so jemand, die Spaltungen innerhalb der Kirche so ein bisschen versöhnen könnte.
Ja, genau.
Und das mag auf der Ebene von ihrer Sensibilität, mag das stimmen, aber also, da muss man schon auf einem Auge blind sein, wenn man glaubt, die erste Erzbischöfin von Canterbury, die von sich schon gesagt hat, sie ist pro-choice und eher offen für gleichgeschlechtliche Ehe, dass eine solche Person, die dann die Versöhnung bringen kann mit den Konservativen, das scheint mir schon ein bisschen sehr blind zu
sein. Ja, also für mich wirkt der Schachzug auch ehrlich gesagt, also ich kann ihn nicht ganz verstehen. Es wirkt so, als hätte man nicht die große weltpolitische Ebene irgendwie im Blick gehabt, weil die zwei Sachen, die man nach außen hin sieht, ist, dass sie die erste Frau ist, die Erzbischofin wird, und dass sie eine schlechthin liberale Kirchenpolitik irgendwie dafür steht oder die jedenfalls irgendwie vorantreibt. Und das sind natürlich die zwei Triggerpunkte, die schon in den letzten Jahrzehnten die anglikanische Gemeinschaft einfach herausgefordert haben, wo Spannungen da sind. Und dass das jetzt der letzte Triggerpunkt ist, ja, sozusagen das fast zum Überlaufen bringt, finde ich auch nicht überraschend. Also es liegt ja gar nicht an ihr oder an ihrer es liegt nicht an ihrem kirchenpolitischen Engagement oder was sie kann oder nicht kann, aber es liegt einfach, für was sie, es war meiner Ansicht nach ein bisschen eine voreilige und dumme Aktion, sie jetzt in dieser Situation da zu ernennen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was die Alternativen gewesen wären.
Ja.
Wäre auch noch spannend gewesen, aber da müsste man wirklich tief forschen. Aber so ist klar, dass es für weite Teile gerade des globalen Südens wie eine Provokation wirken muss.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite, ich habe noch so ein paar Interviews mit ihr gesehen und sie wirkt schon sehr, wie du gesagt hast, sensibel. Auch, und sie ist auch überhaupt nicht extrem in ihren Aussagen. Sie ist sehr vorsichtig, sehr, sehr bedacht und betont immer wieder, dass sie die verschiedenen Meinungen auch zulassen will.
Mhm.
Dass sie auch in London natürlich, als sie Bischöfin war oder immer noch ist, da hatte sie auch Leute unter sich, die eigentlich gegen die Ernennung von Frauen ins Priesteramt oder ins Bischofsamt waren. Und da hat sie auch gesagt, sie hat immer versucht, diese Gemeinden genau gleich zu unterstützen und zu sagen, ihr sollt auch wachsen. Ich fand das noch spannend, eben das von ihr so zu hören. Auf der einen Seite. Und das andere, was auch durchscheint, ist, dass es eine wirklich fromme Frau ist. Also sie erzählt auch, wie sie sich bekehrt hat und wie sie zu Gott gefunden hat und so. Also das fand ich auch noch spannend. Aber eben dann auf der anderen Seite diese Labels, die sie ja auch zum Teil selbst gegeben sind. Das ist schon eine spannende Situation, aber eben auch ein bisschen eine tragische Situation jetzt.
Ja. Ja, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage irgendwie auch, wie man damit umgehen soll oder was genau jetzt folgt, weil eben GAFCON, diese große Vereinigung eigentlich von Kirchen, die schon lange irgendwie in Spannung stehen, auch mit dem Sitz von Canterbury, jetzt wirklich in diesem Dokument dazu aufrufen, alle, Instrumente der Einheit eigentlich zu blockieren.
Ja.
Also das, was bisher für die Einheit der anglikanischen weltweiten Gemeinschaft gesorgt hat, es wird aufgerufen, das jetzt dahin nicht mehr zu gehen. Also das ist eben einerseits nicht mehr auf die Erzbischöfin zu hören und vor allem nicht zur Lambeth Conference zu gehen, also eine Konferenz, die alle paar Jahre abgehalten wird.
Und die ist gesamtkirchlich, wo dann alle...
Richtig. Also die hat wirklich weltweite Auswirkungen. Und es gibt noch zwei andere Sachen, also genau, es gibt noch zwei andere Sachen, zu denen aufgerufen wird, die zu boykottieren. Mhm. Und stattdessen eben das Jerusalemer Dokument von 2008 zu unterzeichnen. Und tatsächlich soll jetzt dann auch bis einen Monat ungefähr, bevor Sarah Mulally eingesetzt wird, will GAFCON einen eigenen Erzbischof, okay, einen eigenen Vertreter ernennen, um eben ja, die Kontinuität selbst als anglikanische Kirche weiterzugehen, das gewährleisten will.
Ja. Ja. Also sie verstehen sich wirklich als diejenigen, die jetzt eigentlich die anglikanische Kirche repräsentieren. Und dann, also wenn die das durchziehen, dann scheint es so eine Parallelgesellschaft dann zu geben zwischen oder zwei anglikanische Kirchen.
Ja, also im Dokument heißt es wortwörtlich: Heute leitet GAFCON die globale anglikanische Gemeinschaft. Wir haben die anglikanische Kirche nicht verlassen. Wir sind die anglikanische Gemeinschaft. Mhm. Und sie tun es unter einem neuen Label. Also es gibt schon sowas wie ein Rebranding. Die nennt es jetzt Global Anglican Communion. Mhm. Okay. Genau, und also es klingt alles sehr spannend.
Ja.
Es kann nicht zwei anglikanische Kirchen geben, sondern irgendwas muss da noch austariert werden. Mhm. Ja. Jetzt wurde auch reagiert. Es wurde sogar einen Tag später schon drauf reagiert. Ja. Ich weiß gar nicht, was seine Position ist. Aber jedenfalls vom Sekretär oder sowas, der Church of England.
Ja.
Der weltweiten anglikanischen Kirche eigentlich. Und er hat dazu aufgerufen oder dazu aufgefordert, wirklich den Geist der Unterscheidung zu suchen. Auch die Konfrontation miteinander zu suchen ein bisschen, damit man der Treue treu bleiben kann. Und er sagt, das ist jetzt ein bisschen ein zu schneller Schritt.
Mhm.
Man kann nicht jetzt plötzlich einfach plötzlich Leute dazu auffordern, eine Seite zu wählen.
Ja.
Willst du jetzt bei den Engländern sein oder willst du bei GAFCON dabei sein?
Mhm.
So soll das nicht funktionieren. Sondern er hat eigentlich alle Mitglieder der anglikanischen Kirche, beziehungsweise also vor allem die Bischöfe natürlich, eingeladen, nächstes Jahr zu einer Konferenz zu kommen, um sich dort eben zu engagieren und auch die eigenen Perspektiven einzubringen, damit die gesamte anglikanische Kirche, so wie sie aktuell ist, weiterhin treu ihrem Auftrag sein kann, damit sie eben nicht zerfällt. Es ist die Frage, inwieweit das ein bisschen politisches Weichspülen ist, weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Leute, die sich zu GAFCON zählen, das in den letzten Jahren nicht versucht haben.
Mhm.
Aber trotzdem sieht man, es ist ein Versuch da, nochmal alle zu integrieren und vielleicht durch so eine Drohung, vielleicht ist jetzt auch eine andere Art von Zuhören möglich.
Mhm.
Also, dass man sagt, wir wollen diese Stimmen, die ja wirklich zahlreich sind, also diese Organisation repräsentiert mindestens die Hälfte der Anglikaner, wir wollen mehr auf die hören, was denn deren Anliegen sind.
Ja.
Könnte ein Schritt zur Einheit wieder sein, weil ja eben das Schisma nicht vollzogen ist oder irgendwas, sondern bisher nur dieser Aufruf dasteht.
Ja. Also es wäre zu hoffen. Es könnte natürlich auch sein, dass sich die Fronten verhärten.
Ja.
Das wäre sehr, sehr schade. Aber wir werden das weiterhin beobachten.
Ja. Auf Fragen für die nächsten Wochen sind auf jeden Fall, wie zum Beispiel Sarah Mulally selbst darauf reagieren wird, auf dieses GAFCON-Schreiben. Kommt da überhaupt eine Reaktion oder erst mit ihrer Einsetzung?
Ja.
Ich denke, das wird spannend sein. Und vor allem auch, welche Provinzen überhaupt dem Aufruf folgen.
Ja.
Das ist überhaupt noch nicht abzusehen. Eben ein paar Teilkirchen Afrikas haben schon darauf reagiert. Aber inwiefern gibt es da wirklich Leute, die dem Aufruf folgen? Und die Frage, die sich dann alle stellen, würde es in Zukunft zwei anglikanische Kirchen geben, die beide behaupten, die wahre anglikanische Kirche zu sein? Ich denke, klar ist, dass wir aufgerufen sind zu beten für unsere Geschwister im Glauben und dafür, dass sie wirklich in diesem Geist der Unterscheidung, gerade die Entscheidungsträger, irgendwie voranschreiten können.